der Ära Cyber 4.0 von Erich Möchel. Und ich will nur einen Satz kurz vorstellen. Stell dir vor, es ist Krieg, aber niemand stirbt. Erich, the stage is yours.
Hallo. Grüß euch Leute, ich habe mir erlaubt, den Titel etwas abzuwandeln. Hacking the Info Layer. Darum geht es nämlich in der gesamten, im gesamten Vortrag. Es ist die Langversion eines Vortrags, den ich unlängst in Berlin bei Das ist Netzpolitik gehalten habe. Und ich habe mir jetzt etwas mehr darauf fokussiert, was wir da darstellen. Also, Cyberwar, Cyber. Ja. Es hängt jeden von uns allen schon aus allen möglichen Körperöffnungen raus. Aber es ist da und es spielt sich etwas ab. Und ich habe mich entschlossen, den Begriff einfach zu übernehmen, weil es ist ein wunderschöner Begriff an sich. Geht zurück auf Homer. Da hieß der Steuermann Kybernetis. Und heute heißt noch die Regierung in Griechenland Kybernesis. Also es ist Steuern, Lenken, aber gemeint von Staatsseite und nicht rein die Maschinensteuerung, die Steuerung von Vorgängern, sondern die Steuerung der Gesellschaft. So ging das los und jetzt sind wir in einem Zeitalter, in dem das Ganze sozusagen waffentauglich gemacht wird, so wie man gerne sagt, weaponized. Und es herrschen da sehr viele Vorstellungen noch von Krieg und wie Krieg im Zusammenhang mit Technik steht. Und es sind alles sehr antiquierte und zum Teil äußerst hinterfragenswerte Vorstellungen, weil es nämlich du tätigst eine Aussage darüber und dann passiert was und deine Aussage dazu ist falsifiziert. Hier haben wir das. Ah, da ist etwas ein bisschen verschoben hier auf diesem Ding, aber man wird schon irgendwie lesen können. Das heißt, der Begriff Cyber wurde bis jetzt eigentlich nur auf seinen technischen Gehalt reduziert. Will heißen, Netzwerk, Informationsnetzwerk, Krieg, Kriegsführung in Informationsnetzwerken und so weiter. Das Ganze wurde bis jetzt eher vom technischen Standpunkt allein gesehen und sagen wir nicht vom Standpunkt dessen, dass der gesamte technische Aufwand ja eigentlich nur dafür da ist, dass am Ende Kommunikation passieren kann. Darum sind alle Cyberkonzepte ziemlich eindimensional. Wir wehren jetzt diesen Angriff ab auf unser Netz und dann machen wir vielleicht einen Gegenangriff auf gegnerische Netze. Hier stimmen schon die Analogien nicht mehr. Das sind bitte zivile Netze, unsere Netze und keine militärischen Netze, in die da ein fremder Pseudokriegsschauplatz hineingetragen wird. Wenn wir uns anschauen, was da an massiven Angriffen gelaufen ist, wenn wir nur von Cambridge Analytica anfangen, waren das alles Informationsangriffe. Also Reframing von Nachrichten, Desinformation, Fälschung. So hat das Ganze funktioniert. So funktioniert das in den letzten 2-3 Jahren und sprengt eigentlich den gesamten Cyberbegriff von früher. Das hatte so irgendwie etwas modernistisch-militärisches. Wir brauchen gar nicht mehr schießen, weil wir richten denen informationell sozusagen aus, du bist kaputt. So ähnlich funktionieren inzwischen schon die Kriege. Wissen Sie, warum im letzten Golfkrieg, also dem Irakkrieg, kein einziges Radar im Irak aktiv war, weil da nämlich der Informationsaustausch so läuft, dass da die Kampfflieger kommen, die Kampfjets, und machen Radar nach unten und das Radar beamt nach oben, und in dem Moment kommt schon die Botschaft aus dem Kampfjet: Du bist kaputt. Das wird bereits auf der Informationsebene ausgetauscht, bevor die erste Rakete abgefeuert ist. Das heißt, die irakische Luftabwehr hat die Dinger gar nicht mehr hochgefahren, weil die wurden sofort abgeschossen, und man hat noch dazu die Abwehrraketenstellung zusätzlich verraten. Verstehen Sie, was ich meine damit? Krieg und Information, das sind Dinge, die irgendwie in einem ganz eigentümlichen Verhältnis zueinander stehen, und das wollen wir ein bisschen ergründen, wie alles anfing. Ne? Cyber 1.0, wenn man das so nennen will, das war Network-Centric Warfare. Das ging so los. 1984 wurde das ISO-OSI-Modell publiziert, auf dem heute noch alles sozusagen reingepackt wird, damit man sich über die Netzwerkstruktur hinaus unter den Ingenieuren informieren kann und gegenseitig informieren kann, indem man weiß, man redet vom selben. Das ist das Networking Layer. Dann verwandelte sich das alte Command Control, das heißt, Command Control sind in Wirklichkeit Gefechtsfeldzentralen zur Steuerung von militärischen Maschinen. Die haben sich gewandelt. Plötzlich waren da immer mehr Computer und Communication, also einfach, es ist aus C2-Systemen, sind es auf einmal C4-Systemen geworden. Das war so Anfang der 90er Jahre. Und ab 91 sind schon die ersten militärischen Warnungen vor einem Cyber Pearl Harbor dokumentiert. Wir müssen hier aufrüsten, denn sonst kommen die in unsere Steuerungsnetze rein und schalten unsere Waffen aus, bevor wir sie abgefeuert haben. Das ist mehr oder weniger der Ansatz vom Ganzen. Und da hieß es eben Cyber Pearl Harbor. Was war Pearl Harbor? Na, das war ein Angriff der japanischen Bomberflotten aus dem Nichts auf Pearl Harbor. Und was war dann? Danach befanden sich die USA und Japan im Kriegszustand. Und da sehen Sie schon, wie wenig die Analogien zum eigentlichen Krieg hier greifen. Ein Cyber Pearl Harbor findet nicht statt, wenn du zum Beispiel auf Kraftwerke losgehst und die Stromversorgung mal 2 Tage lang spinnen lässt. Das ist nicht Cyber Pearl Harbor, weil 2 Tage später geht alles wieder. Da wurde nichts zerstört, nichts angegriffen und auch kein Kriegszustand dadurch ausgelöst. Pearl Harbor war ein Angriff, war der Auftakt zu kriegerischen Ereignissen. Also hier sieht man schon, in welchen Analogien die Militärs damals gedacht haben. Da greift uns jetzt jemand an und zuerst kommt er über die Informationsnetzwerke, schaut, dass er möglichst viel von uns deaktiviert, und dann geht's absolut ab. Das hat es aber nie gespielt bis jetzt, obwohl ständig gewarnt worden ist. 1995 wurde Network-Centric Warfare die offizielle US-Militärdoktrin. Cyber, ich habe mir das ziemlich genau angeschaut, das kommt nirgendwo in den offiziellen Dokumenten vor. Das wurde nie irgendwie groß erwähnt oder so etwas. Das heißt, der Begriff, der jetzt dermaßen beliebig verwendet wird, war damals überhaupt kein Begriff, mit dem die Militärs nach außen gegangen sind, sondern es war ein militärinterner Begriff. Und daraus, das sieht man auch noch an den Redewendungen. I've got all my cybers now. So unterhalten sich amerikanische Militärs. Will heißen, die sagen, ich habe sozusagen die EDV auf Vordermann gebracht. Ja. Got all the cybers now. Das heißt, das war eine interne Redewendung eigentlich von denen. Die haben zu all dem Cyber gesagt, was eben unter Steuerung, Kontrolle, eben militärische Kontrolle fällt. Es war ein Begriff für die Dominanz auf allen Ebenen des OSI-Netzwerkmodells. Wir müssen das alles drauf haben und wir müssen das besser drauf haben als die anderen, weil dann können wir sie in den Netzwerken angreifen, noch bevor ein Schuss abgefeuert wird. Das war so die Denke und der Ansatz in den 90er Jahren. Naja, das sieht man ja, Spionage spielt sich ganz oben auf dem Infolayer ab. Denn sieht das OSI-Modell interessanterweise gar nicht vor. Dazu kommen wir gleich. Auf der anderen Seite Sabotage und verschiedene andere militärischen Aktionen sind auf den Layern darunter. Naja, wenn man irgendwo seitwärts einen Server angreift, zum Beispiel. Und das war im Wesentlichen das amerikanische Denkmodell, das bis vor kurzer Zeit ziemlich gleich beibehalten wurde. Und auch die gesamte Strategie. Informationsangriffe, wie wir sie erlebt haben, jetzt in den letzten 2-3 Jahren, wo also der Angriff nicht passiert, irgendwo hackt da irgendwer hinein, sondern der Angriff fährt voll oben auf der Informationsebene drüber. Die kannte man schon bei den Militärs. Die wurden niemals besonders geachtet, sondern das waren so die Psychological Operations, bevor geschossen wurde. Zum Beispiel im Irakkrieg. Das ist so ein Beispiel, wo man sagen kann, das ist das erste Mal, wo versucht wurde, diese Prinzipien anzuwenden. Na, was war da viel gecybert? Nicht sehr viel, weil der Irak war ziemlich brustschwach in Sachen Internetverkehr, Vernetzung der Gesellschaft und sonst was. Sie hatten nicht einmal eine eigene Domain. Die standen auf irgendeiner Inselhilfsdomain, weil die USA verhindert haben, dass sie ihre eigene Irak-Domain bekommen. Und da war auch die Saddam Husseins Website und alles. Naja, zwei oder drei Tage bevor geschossen wurde, war das alles weg und da waren irgendwie christliche Motive überall drauf und Zeugs und die Amerikaner haben gesagt, na, wir waren das nicht und wir raten von solchen Aktionen ab. Na klar waren sie es und das war eben eine psychologische Operation zu sagen, hey Burschen, ihr habt keine Chance. Schaut her, eure Webpräsenzen sind jetzt weg. Zack, als nächstes ging eine E-Mail an den gesamten Generalstab von Saddam Hussein und an die gesamte Armeeführung so ungefähr des Inhalts. Ihr habt keine Chance, also versucht nicht, sie zu nützen. Und das hatte man immer schon im Repertoire, aber das hatte bis vor kurzem für die Amerikaner mit Cyber genau gar nichts zu tun, sondern das war so etwas, das hat man gemacht, bevor dann geschossen worden ist. Nach diesen Operationen kamen als nächstes Flugblattaktionen an die Bevölkerung, in der sie aufgefordert wurde, gewisse Gebiete zu verlassen. Also wie man sagt, psychologische Kriegsführung. Und danach hat es gekracht. Danach war die gesamte Infrastruktur kaputt. Also so ist normalerweise die Eskalationsstrategie. Und dem wurde etwas anderes entgegengesetzt. Jetzt schauen wir uns mal das OSI-Modell an. Das ist das 1984 standardisierte Netzwerkmodell mit seinen 7 Layers drüber, dass man die gesamten Netzwerkprotokolle da irgendwie hierarchisch unterbringt. Und das mit diesem, da es technikagnostisch ist, kannst du mit diesem Netzwerkmodell auch ein völlig anders geartetes, mit völlig anders funktionierenden Protokollen Modell abbilden, wie zum Beispiel ein Mobilfunknetz. Ja? Da hast du auch die verschiedenen Layers. Es funktioniert ein bisschen anders, aber du kriegst das in dasselbe Modell rein. Deswegen wurde das bis heute auch praktisch unverändert beibehalten, weil es einfach ermöglicht, verschiedene Netzwerktechnologien in ein und demselben Modell darzustellen und damit auch Netzwerke theoretisch interoperabel zu machen. So einfach ist das. Na, und hier sieht man eh, wie die, wo sitzt die NSA hier? Auf welchem Layer? Na, das große Abzapfen findet bereits auf diesem Layer statt. Da sitzt nämlich der Netzwerksplitter drinnen, der Glasfasersplitter drinnen und die NSA hat das Ganze dann zack auf Layer 2 in ihre eigenen Netze rüber und dort beginnt dann die Analyse. Also das ist im Wesentlichen die Glasfaserspionage. Die NSA macht das genau gleich wie das FSB. Das heißt, alles abziehen auf dem untersten Layer und wir nehmen alles mit, was da drüber fährt. Na, hier haben Sie zum Beispiel, in letzter Zeit war das wieder sehr beliebt, das ist BGP-Protokoll, das, um es ganz krass einfach zu übersetzen, das sagt mehr oder weniger, welche Bereiche des Netzes wem gehören, also was, wo die Netzwerkgrenzen eines jeden Anbieters sind. Naja, da ist zuletzt wieder ziemlich viel BGP-Hijacking gelaufen. Der Iran hat dann plötzlich für 2 Tage lang wurde sämtlicher Verkehr von Telegram, ein verschlüsselter Dienst, per BGP-Fehler leider über die Netze des Iran geroutet. Der komplette Weltverkehr ging alles durch den Iran. Na, die haben halt etwas gesucht. Und ansonsten ist es sehr beliebt, einen Layer drunter, der hier nicht dargestellt wird, da drunter auf Layer 0, da liegt nämlich, das ist Dark Fiber und alles andere, physikalische, wo eben noch kein Protokoll drüber rennt zur Übertragung. Das ist zum Beispiel unser beliebtes RJ45 für Netzwerke. Das ist ein Fiberprotokoll, Glasfaserprotokoll. Naja, dann reißt du das Kabel mit einem Anker vom Meeresgrund los und zack, wird schon alles umgeroutet in eine andere Richtung. Es war gang und gäbe in den letzten 15 Jahren. Besonders am Golf ist das alle 2 Jahre passiert, dass der ganz wichtige fiberoptische Links einfach abgerissen wurden am Boden und dann ist plötzlich der gesamte Verkehr andersrum geroutet worden. Und zwar auf der ganzen Welt. Also nur so ein Beispiel. Und da fangen dann die Hacks an, wo man quer reingeht und so weiter. Das ist alles nett, dass das Netz das darstellen kann. Nur, was fehlt denn hier? Na, die Informationsebene. Alles das sind lauter Hilfsprotokolle, alle. Bis ganz oben hin. Dass auf Layer 8, der nicht dargestellt wird, menschliche Kommunikation möglich ist. Das ganze Netzwerkmodell ist nur dazu da, dass Layer 8 bedient wird. Alles andere ist Hilfsarbeit dafür. Und der wird hier wird nicht dargestellt. Ja, der, sagen Sie, der ist da eh irgendwie drinnen. Aha, der ist da irgendwie drinnen. Bei FTP und DNS auf dem Application Layer. Ja, so einfach ist das nicht. Der ist da nicht drinnen, der ist da drüber. Und wenn die Herren Techniker einmal so weit wären, dass sie ein bisschen von ihren Dogmen runterklettern, dann würden wir sehen, dass da oben noch einmal 32 Layers der Kommunikation laufen. Fangen wir an. Simplex, Semiduplex, Duplex, Multiplex, also Kommunikation 1 irgendwohin ohne Rückkanal. Kommunikation 2 irgendwohin mit versetztem Rückkanal, mit anderem Rückkanal, mit bandbreitenschwachem Rückkanal. Duplex. eine symmetrische DSL-Verbindung, die auch direkt Kontaktmöglichkeit macht oder ein Chatprogramm. Zum Beispiel, also Full Duplex, beide gleichberechtigt und Multiplex, no, du kommunizierst mit vielen in einem Forum, das könnte man da oben drüber bauen. Da wäre nämlich ein fertiges Kommunikationsmodell der Kommunikationswissenschaft. Und das fängt bei Layer 8 Grad an. Und hier wird so getan, als nur bei Layer 7 ist alles aus, unsere Arbeit ist getan. Und genau so haben die westlichen Geheimdienste den Begriff Cyber angeschaut und überhaupt das neue Betätigungsfeld Cyber. Wir gurken da auf den OSI-Layers rauf und runter um, machen dort Full Spectrum Dominance und zack, uns gehört das Netzwerk. Ist leider nicht so. Ist leider gar nicht so. Und das möchte ich an einem Beispiel zeigen, das Ihnen allen wohl bekannt ist, was da gelaufen ist. Das hat nämlich der Ex-CIA und NSA-Direktor Michael Hayden gesagt, nach dem Jahr 2016, in dem ja bekanntlich ein großer Informationsangriff aus Russland auf die amerikanischen Wahlen, Präsidentschaftswahlen gelaufen ist. Das hat er gesagt. Wir haben uns darauf konzentriert, die Cyberdominanz für uns zu gewinnen, sprich Layers 1 bis 7. We seem to lack the doctrinal vision to fully understand what the Russians were up to with the more full spectrum information dominance. Sehen Sie, was ich meine? Die NSA war überall drinnen. Die NSA war den Russen sofort auf der Spur. Sie haben aber nicht kapiert, was die vorhaben. Sie haben es einfach nicht verstanden, weil es vollkommen gegen die reine Lehre ging. Wie ist die reine Lehre? Wie geht jeder Cyberangriff auf irgendein Großunternehmen, auf eine Institution vor sich? Weiß das wer, mit was es anfängt? Richtig. Also das ist inzwischen die Regel. Phishing-Mails sind das Erste, was kommen. Und dann so die Regeln, wenn man halt reingeht und ein Netzwerk so halb übernehmen will und dann irgendwelche Beacons und Implants reinsetzt, dass man wieder zurückkommen kann und wieder rein kann. NSA-Spezialität, aber nicht nur ihre. Naja, man holt sich zuerst irgendeinen Account mit Phishing, der fällt da irgendwie drauf rein. Man schaut, dass man einen Techniker findet. Man spürt die Techniker der Firma aus, macht Spare-Phishing-Attempts, dass man einen Techniker dazu bringt, dass er irgendwo raufklickt, wo er nicht hätte klicken sollen. Dann ist man im Netz. Dann fängt man an, sich von Server zu handeln, wo schauen, wo ist das Interessante. Dann kommt die ganze Malware-Family, holt man sich rein, die braucht man, ein Rootkit zur Tarnung, Droppers, you name it. Ja, was alles in diesen Malware-Suites dabei ist, also lauter kleine Teile vom Malware, die einen gewissen Zweck erfüllen. Und dann hat man die Full-Cyber-Dominance in diesem Netz. Man könnte zum Beispiel alles Mögliche abschalten. Man kann alles Mögliche mitschneiden. Man wird nicht gesehen dabei. Das ist das, was die Amerikaner unter Full-Cyber-Dominance verstanden haben. Und was haben die Russen gemacht? Nichts davon. Die haben gar nichts davon gemacht. Sie haben nur Phishing betrieben. Sie sind von oben rein in das Netz und haben sich mal nur die Informationen geholt, die sie wirklich haben wollten. Es hat sie einen Dreck interessiert, das Netz des Demokratischen Kongresses vollständig zu kontrollieren und zu übernehmen. Warum? Ja, wozu denn? Wozu denn? Sie haben das gar nicht notwendig gehabt. Sie haben ein bestimmtes Ziel gehabt und da mussten sie nur an gewisse Daten kommen und das war alles. zeige ich Ihnen, wie ungefähr der Angriff abgelaufen ist und wer dahinter gesteckt ist. Das Ganze war nicht Cyber Pearl Harbor, obwohl es solche Ausmaße angenommen hat. Entschuldigen Sie bitte, der wichtigste Vorgang in einer Demokratie ist eine geheime Wahl. Und wenn jemand es schafft, diese Wahl zu kompromittieren, Unsicherheit zu verbreiten, sind Wahlen überhaupt noch sinnvoll? Da schieben ja alle Mögliche herum. Das haben sie erreicht. Und wenn das gelingt, dann ist das natürlich schon mit einem militärischen Großereignis zu vergleichen, denn einen schlimmeren Angriff auf die Demokratie gibt es nicht, als dass der wichtigste Prozess der Demokratie kompromittiert wird. Das gibt es nicht. Nur danach ist kein Schießkrieg losgegangen. Hier sehen Sie, wie wenig die direkten Analogien zwischen Krieg und Cyberwar gehen. Sie gehen nicht weit. Und hier sind wir eh schon bei der letzten Folie. Dominanz auf Layer 8 war das, was die Russen gespielt haben. Und nicht Dominanz auf Layer 0 bis 7. Da ist nämlich eh die NSA gesessen. Und sie hatten kein Mittel, die Russen zu stoppen, weil man sie auf Layer 8 hätte stoppen sollen. Und dort waren sie nicht präsent. Also auf der Informationsebene hätte man das öffentlich machen müssen. Und das hatten sie weder gesehen, noch als Szenario erachtet und deswegen auch keine Gegenstrategie ausgeheckt. Und deswegen mussten sie machtlos mit ansehen, wie sich das hier abgespielt hat. Also, angefangen hat das, du brauchst ein Leitmedium. Ein relativ breites Leitmedium, wo du sozusagen das Narrativ vorgeben kannst. Das ist eben Sputnik, Novosti und RT, die sind ja alle gleichgeschaltet und von der gleichen Partie gemanagt. Nur 2016 im März ist losgegangen. Zuerst haben sie Spearfishing-Attacken gemacht auf den Nationalkongress der Demokraten. Und zugleich auf die Wahlkampfführung. Die Wahlkampfführung hat das denen unglaublich leicht gemacht. Sie sind auf die Wahnsinnsidee gekommen, wir führen unseren ganzen Wahlkampf über Gmail. Über einen kommerziellen Dienst. No, das war einfach. Man brauchte nur eine einzige falsche Login-Page zu basteln. Das haben die Russen gemacht. Eine URL, die man beim schnell Hinschauen verwechseln könnte und 300 Phishing-Mails an führende Mitglieder der Demokratischen Partei geschickt. 5 sind reingefallen, unter anderem der Wahlkampfchef. No, und dann hatte man dadurch das gesamte Archiv. Die haben einfach nur Username, Passwort genommen und haben das ganze Archiv runtergezogen. Beim Demokratischen Nationalkongress haben sie nicht viel gemacht mit Cyber. Die haben gerade eine relativ primitive Malware, also nichts Besonderes, irgend so einen Trojaner reingehockt, dass sie auf dem Laufenden bleiben, was in dem Netz der Demokraten passiert und vor allem, wie schnell die NSA hinter ihnen her ist. Die NSA hat ziemlich schnell den Braten gerochen. Das war ja auch offensichtlich, wenn da eine politische Partei während des Wahlkampfs angegriffen wird, dass da ausländische Macht dahinter stecken könnte. Naja, und dadurch, dass sie eben die E-Mails hatten, alle von der Wahlkampfleitung, es ist der Chef von denen reingefallen, bitte, und die gesamte Wahlkorrespondenz war frei erhältlich. Mit Username und Passwort. Was haben sie gemacht mit den 50.000 Mails? Sie haben sie an Wikileaks rübergeschoben, weil da mussten sie es nicht selber publizieren, was wieder verdächtig gewesen wäre. Und zweitens konnten sie ganz sicher sein, dass es auch hundertprozentig publiziert wird, weil Wikileaks hat eine einschlägige Geschichte. Das war die gesamte Beteiligung von Wikileaks übrigens an der Aktion. Ja, dann hat man auf der Informationsebene weiter so gemacht, Gruppen für Senders unterstützt, Gruppen für Senders gegen Clinton unterstützt. Was war das nächste? Genau. Facebook-Kampagnen, da haben sie gleich alle zwei Seiten damit bedient. Die Republikaner haben religiöse Motive gekriegt und die anderen eben Freiheit, gleiche Brüderlichkeit und Protest gegen Rassismus und sonst was. Da haben sie überall so ein bisschen geschaut, dass sie ein bisschen Öl ins Feuer schütten, aber das war nicht ihr Hauptziel. So, und dann war die NSA schon hinter ihnen her. Die NSA hat ziemlich genau gesehen, was sie machen, aber sie haben nicht kapiert, worauf die raus wollen. Das hat Hayden gesagt. Was das für eine Art von Angriff ist. Sie waren auf so ein Angriffsszenario weder vorbereitet noch trainiert. Es war ein Öffentlichkeitsangriffsszenario. Das ist der vorletzte Punkt. Und dann, was macht die NSA dann? Was machen die Russen dann? In dem Moment, wo die NSA da so die ganzen Verbindungen nachgeht, zack, steht ein Archiv von NSA-Schadsoftware im Internet. Und wir haben uns alle gewundert, was soll das? Lauter Exploits für 15 Generationen Cisco-Maschinen. Die Hälfte der Maschinen war schon verschrottet. Wozu wurden diese Exploits ins Netz gestellt? Warum die ganze Liste? Warum das ganze Archiv? Ne, deswegen. Leute, wir haben euch im Sack. Gebt es auf. Da habt ihr mal eure Software zurück. Die haben wir uns geholt. Bis 1999 zurück. Das war ein reiner Informationsangriff auf die NSA. Und sie war tatsächlich 2 bis 3 Monate völlig gelähmt, weil sie jetzt alle nach der Ursache des Leaks gesucht haben. So war der Angriff ist nur auf der Informationsebene passiert, mit ein bisschen was auf Layer 7 und ein bisschen was auf Layer 6, also diese Malware. Aber das war's, das war der gesamte Cyberanteil. Und ihr Ziel war eigentlich nur die Spaltung der Gesellschaft, Öl ins Feuer zu gießen und selbst möglichst nicht als irgendeine Entität aufzuscheinen, sondern sich als Entität zu tarnen, die sozusagen Teil des amerikanischen Volkes ist. So funktioniert im Wesentlichen jeder Informationsangriff. Es gibt keine positiven Informationsangriffe, wo du sagst, die sind für den, die sind für den. Nein, die Informationsangriffe sind nur auf Zerstörung, auf Zwietracht, auf Dysfunktionalität, auf Verunsicherung, auf Terror angelegt. Das heißt, diese Methoden funktionieren genauso wie rechter Terrorismus, der sich auch niemals zu erkennen gibt. So, das war's.
Vielen herzlichen Dank, dass du so pünktlich Schluss gemacht hast. Wenn wir gewettet hätten, hätten ja einige verloren. Jetzt haben wir daher noch kurz für Zeit für 2 kurze Fragen. Ich mache jetzt auch den Engel.
Ja, hoffentlich kann ich es beantworten.
Zunächst mal vielen Dank für den spannenden Vortrag, lieber Erich. Es ist weniger eine Frage als eine Ergänzung aus meiner Sicht. Ich bin nämlich absolut d'accord mit dir, mit allem, was du erzählt hast über den Infowar, den du da beschrieben hast, aber ich bin absolut nicht sicher, dass es deswegen keine Toten geben könnte. Man kann auch die Hardware angreifen, man kann Geräte in Brand setzen, man kann ein Atomkraftwerk aus dem Ruder laufen lassen. Es genügt, wenn ich das Gesundheitssystem außer Betrieb setze, ein paar Tage Stromausfall und es gibt sehr wohl Tote. Ich kann auf diesem Weg auch sozialen Unfrieden bis hin zu Revolutionen, das geht ziemlich schnell, hervorrufen. Also insofern würde ich den Untertitel deines Vortrags durchaus hinterfragen.
Ja, da kann ich schon eine kurze Antwort drauf geben. Es ist ganz einfach so, wenn du mit irgendeinem Militär auf der Welt sprichst, die alle den Begriff Cyberwar völlig lächerlich finden, die sagen, das ist doch kein Krieg. hat mir der Oberst Hunger gesagt, das ist doch kein Krieg, die Leute wissen nicht, was Krieg ist. Wann, habe ich gesagt, endet bei Ihnen sozusagen so eine Einflussnahmeoperation, da komme ich genau auf den Punkt, Herbert. Und wo beginnt dann sozusagen die kriegerische Handlung, die dann unweigerlich einen kriegerischen Gegenschlag nach sich zieht? Sagt er, wenn 4 Tote herumliegen. Ganz einfach. Ganz einfach, dann war es ein militärischer Angriff und auf den gibt es eine militärische Antwort. Und da sind wir schon. Natürlich kann man das machen, natürlich kann es Tote geben, aber nicht in den Cyberscharmützeln, die wir da die ganze Zeit erleben. In dem Moment, wo einer die Hand auf die Kraftwerke in einem anderen Land legt und dort irgendwas wirklich Gröberes macht, ja, Schleusen öffnen, was weiß ich was, ein Atomkraftwerk hochjubeln. In dem Moment ist das tatsächlich Cyber Pearl Harbor. Das wird als militärischer Angriff gewertet und dann wird nicht der Cyber-Gegenschlag gemacht, sondern dann fliegen Raketen. Dann wird dort eine Stadt ausgeblitzt, vollständig, um zu sagen, hey Leute, das war die Antwort. Die nächste Antwort fällt noch gröber aus. Das sind die normalen Eskalationen des Kriegs. Der ist nur noch mal so. Der war immer so. Und solange es Krieg gibt, wird der so bleiben. Maßlos und grausam.
Noch eine Frage?
Jetzt habe ich alle verschreckt.
Ja, dann danke ich dir. Ich danke dir trotzdem recht herzlichen Dank. Noch einmal ein Applaus.